In der aktuellen Folge geht es um den sexuellen Missbrauch an Kindern sowie Gewalt an Kindern und Schutzbefohlenen. Wenn ihr ein Problem mit diesem Thema habt, dann könnt ihr diese Folge gerne skippen.
Markus.
Lisa.
Also ich bin ja, unsere ZuhörerInnen wissen ja mittlerweile, dass wir Aufnahmetage haben, ja, und die Folgen nicht genau an dem Tag aufgenommen werden, an dem sie erscheinen.
Immer. Ach, wir sind nicht live.
Wir sind nicht, damit liebe Freunde, wir sind nicht live. Und es ist ja auch schon, das ist ja auch eigentlich schon Verschlusssache-Tradition, dass wir übers Wetter sprechen.
Ja.
Weil heute Morgen habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. Ich komme hier hin. Es sind jetzt gerade sind es glaube ich 12 Grad, 14 Grad. Aber es ist der Unterschied, die Sonne scheint und du kommst mir im T-Shirt entgegen.
Ja, ich hatte auch Klimaanlage im Auto an.
Das ist ja völlig gestört. Da gehen wir deine Schwitzi-Phase jetzt.
Ja, du siehst ja schon. Und es geht ja schon wieder los.
Kamen wir hier gerade in den Raum und du fragtest, können wir bitte die Fenster aufmachen und Matti uns darauf hinwies, die sind auf. Das ist, glaube ich, ein guter Hinweis, weil alle bewegen sich hier gerade. Und ich glaube, die Fenster werden jetzt erstmal geschlossen.
Ah,
da,
so.
Da ist das Erste, das Zweite, das macht, oh doch, das macht Matti auch zu. Wir halten unsere Zuhörerin. Das ist doch mein
Spannungsmoment.
So unlive ist es gar nicht.
Nee, es ist zumindest live und mittendrin.
Es ist live und direkt. So hieß mal ein Album von den Fantastischen Vier. Ich glaube, so hieß auch mal eine Tour.
Aber wir sind heute nicht Fantastische Vier, wir sind eine Fantastische Drei heute.
Markus, ich bin echt, da geht mir das Herz auf.
Ja, wenn ich nicht einen Einstieg machen darf, klaue ich mir die Überleitung zu unserem Gast.
Das ist ja, das war nicht mal vorbereitet.
Das war nicht mal vorbereitet.
Die Frage ist, was ist generell hier vorbereitet?
Nein, aber zurück zu den Fantastischen Drei. Wir sitzen nämlich heute wieder zu dritt hier und begrüßen so fern unseren heutigen Gast. Und in alter Manie nehme ich...
Manie oder Manier?
Manier?
Ich glaube, viele würden auch sagen, es ist eine Manie, aber...
Ja. Nein, darf sich unser Gast am besten selbst vorstellen, wen wir denn heute hier begrüßen dürfen?
Ja, wie hätten wir es denn gerne? Mein Name ist Gina Greichen. Ich bin seit 9 Jahren pensioniert und war früher tätig beim LKA 125, später 123. Ist das ausufernd oder?
Das ist erstmal ein Einstieg. Und das heißt, wir befinden uns heute thematisch wieder im LK1 für unsere ZuhörerInnen, die jetzt neu dazukommen. Das LK1 in Berlin, das ist dieses wunderschöne alte Gebäude. Mitte ist es. Ist es Berlin Mitte? Oder ist es Mitte?
Tiergarten.
Guck mal. Ich bin seit einem Jahr da und habe schon wieder hier nur Flausen im Kopf. Es ist ein Tiergarten und dort werden die Delikte am Menschen behandelt oder beziehungsweise strafrechtlich verfolgt. Und das LKA 12 ist vor allen Dingen, boah, das ist jetzt auch alles ganz neu. Das würde ich fast schon wieder gar nicht jetzt hier ausufern, weil das strukturiert sich auch immer wieder neu. Wir stecken auch gerade mitten in einer Phase der Umstrukturierung. Aber von dem LKA, von dem Frau Greichen gesprochen hat, das ist 123, so heißt das heute auch noch. Und die machen die Misshandlung von Schutzbefohlenen. Stimmt genau. Das so, Frau Greichen?
Genau so ist es.
Oh, Gott sei Dank.
Genau.
Hab ich ja Glück gehabt.
Gibt es einen zeitlichen Anlass, sag ich mal, wie es irgendwie, ja, ich sag, zu dem Dezernat gekommen ist, so über die Zeit, dass man gesagt hat, okay, das ist ein Feld, wir entdecken ja immer neue Deliktsbereiche, wo wir sagen, okay, dann nimmt jetzt die Kriminalitätsbelastung zu, wir brauchen da jetzt eine eigene Abteilung für. Gibt es da so einen Ablauf auch fürs 123?
Ja, das ist eine lange Geschichte, da muss ich ein wenig ausholen.
Bitte.
Das ist vollkommen in Ordnung.
Vielleicht fangen wir bei Pontius und Pilatus an.
Auch schön.
Also zu Beginn der, ich sag mal, der Polizei und der weiblichen Bediensteten, die überhaupt dort tätig sein durften, das war kurz nach dem Krieg. Frauenüberschuss. Frauen durften auch eine ganze Menge machen, aber bei der Polizei waren sie eigentlich nur dazu da, so Begleitdienste, Dekoration und sowas darzustellen. Das heißt, sie durften im Bereich der Prostitution die Prostituierten begleiten zu Ärzten, um ihr Bäckerbuch, so hieß es früher, neu strukturieren zu lassen. Sie durften weibliche Beschuldigte irgendwohin begleiten und sie durften alles, was mit Kindern zu tun hatte, so ein bisschen händeln.
Ja.
Und das änderte sich dann natürlich schlagartig, weil die Frauen immer weiter in die Polizei reindrängten. Und das LKA 1 war früher nicht LKA 1, das war eigentlich schon immer M für Mord. M hatte sehr viele unterschiedliche Aufgaben, unter anderem eben den sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Mord natürlich und Branddelikte waren, glaube ich, damals auch schon dabei. Auf jeden Fall wurden die Frauen dann in erster Linie dort auch verwendet, in Anführungsstrichen. Und es kristallisierte sich heraus, dass gerade im Bereich mit den Kindern die Frauen natürlich ja am meisten Erfahrung hatten, denn die Frauen haben die Kinder auf die Welt gebracht, die Frauen waren zu Hause und haben gekocht und die Kinder gehütet. Also hatten sie auch am meisten Erfahrung damit und dazu wurden sie dann eben auch eingesetzt. Ich weiß noch, als ich in die Keithstraße kam, das war 1984, dass es ein einziges Kommissariat gab, das nur mit Frauen bestückt war und die kümmerten sich tatsächlich um sexuellen Missbrauch an Kindern. Das Kommissariat, bei dem ich dann aufschlug, das war damals M31, war auch nur aus Frauen zusammengesetzt und kümmerte sich um, und das war ein sehr großes Gebiet, was sich immer wieder verändert hat und später eben auch dann verkürzt wurde, kümmerte sich um Kindesmisshandlung, Kindesvernachlässigung, Tötung von Kindern bis zu 3 Jahren, Kindesentziehung, Kindesaussetzung, also alles rund ums Kind sozusagen. Da war auch eine ganz klare Linie. Heute ist es ja, wenn ein Kind tot aufgefunden wird oder getötet wird von den Eltern, ist es ja Sache der Mordkommission. Früher war das noch wirklich aufgeteilt. Kleine Kinder bis 6 Jahre wurden bei M3 bearbeitet, alles andere ging zur Mordkommission. Im Laufe der Zeit, also es waren wie gesagt auch da nur Frauen, als kleinen Ausflug, ich bin da wie gesagt 1984 hingekommen, nach meiner Ausbildung, die ich an der Fachhochschule hatte und dann eben in den 3 Abteilungen, wir hatten schon kurz darüber mal ausgetauscht, nach der Prüfung 3 Optionen, also einmal damals die Sofortbearbeitung, jetzt K1, dann für mich ein halbes Jahr VB2, also örtliche Kriminalität, sehr eindrucksvoll Betrugsdelikte, das hat mich gar nicht so angesprochen. Und als dritte Stelle bin ich dann zum MEK gegangen. Und dort war eben die Zusammenarbeit für mich als Frau fast ausschließlich mit Männern. Es ist ein anderer Ton, als wenn nur Frauen miteinander arbeiten, wie ich dann schmerzlich 1984 feststellen musste, als ich nämlich zu M31 gewechselt habe. Und da wirklich nur Frauen und in erster Linie eigentlich, damals aus der Sicht, ich war 29, als ich dahin kam, alte Frauen, die auch ihre eingefahrenen Schienen hatten. Das machen wir nicht und das haben wir schon immer so gemacht. Waffe mit rausnehmen zum Tatort, um Gottes Willen. Die auch gar nicht gerne rausfuhren, was nur eigentlich so mein Metier war die ganze Zeit vorher. Und das war natürlich ein bisschen schwierig. Hinzu kommt, dass 1974, da ging es ja mit der Fachhochschule, fing glaube ich 1973 an, dass sie überhaupt die Fachhochschule aufgebaut haben, Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, dass man also gleich nach dem Abitur in ein Studium einsteigen konnte, ein dreijähriges, Wechselpraxis und Theorie sozusagen. Und 1974 gab es eine Polizeireform, wo Mann und Frau dienstlich gesehen gleichgestellt wurden. Das heißt also, die Frauen, die mussten dann auch an der Waffe ausgebildet werden, was vielen gar nicht gut gefallen hat, weil das wollten die nicht. Aber um da tätig zu sein bei der Polizei, mussten sie eben auch eine Waffe tragen. Viele konnten gar nicht schwimmen, was sich dann auch rausgestellt hat. Mussten dann also fürchterliche Sportstunden da oder haben das irgendwie anders, möchtet ihr ja nicht vertiefen.
Das klingt alles ein bisschen ähnlich vor Ort. Heute hat sich bestimmt viel getan, aber ich höre Parallelen aus ihren Erzählungen.
So ein paar Parallelen, denke ich mir auch die ganze Zeit. Habe ich auch so kennengelernt.
Wir gucken uns an, zwischen dem Andenken und so, okay, das ist so lange dann doch schon.
Ja, ich glaube, da wird sich auch immer wieder irgendwie sowas ergeben, wo man Parallelen zu früher sieht.
Aber es ist ja heute nicht wegzudenken von diesem ganzen Beruf. Ja, wenn wir irgendwie hier diese Ausbildung haben, ja. Das hatten wir auch schon mal thematisiert, dass bei uns aus dem Studium ja auch manche ausgestiegen sind, weil sie eben nicht Waffenträgerin, jetzt eben, ich spreche in dem Fall auch von einer Frau jetzt gerade nur, dann ausgestiegen ist, weil sie das nicht wollte. Und ja, aber es ist ja trotzdem irgendwie von der Straße nicht wegzudenken, dieses ganze Metier. Plus, dass eben durch diese oder diese Gleichstellung, die ja erfolgt ist, das ja irgendwie auch sein musste, wenn man dann eben aktiv dann diesen Dienst, wie Sie es ja dann auch beschreiben, weiterführen wollte? Oder gab es dann da andere Varianten für?
Naja, also dadurch, wie gesagt, dass ich nur aus dem Bereich MEK kam, da war ich 5 Jahre tätig, da waren wir ständig unterwegs mit allem Möglichen. Wir mussten Festnahmen machen, wir mussten die Kollegen schützen, wir mussten uns schützen. Also es war für mich dann auch eine Sache, wo ich gesagt habe, die Waffe ist wichtig, auch für mich, weil ich ein Täterklientel kennengelernt habe, die eben nicht davor zurückschrecken würden, die Waffe zu ziehen und auf mich zu zielen und dann auch abzudrücken. Dann ist eben die Frage, wer jetzt, er oder ich? Und insofern ergab sich für mich da überhaupt gar keine Problematik, anders eben bei den anderen alten Frauen da. es war schwierig. Es war wirklich schwierig, weil ich von Anfang an überall zu kämpfen hatte, weil Frauen noch nicht so großartig häufig verwendet wurden. Und uns wurde schon auf der Fachhochschule eingebläut, sozusagen. Ihr seid hier alles die kommenden Führungspersonen und ihr werdet alle in Führungspositionen verwendet. Und das wollten wir eigentlich alle überhaupt nicht. Wir waren eine relativ coole Gruppe von 16 Leuten. Das war also aus der Schule, halbes Jahr Pause, wieder Schule. Und das war wie eine Klassengemeinschaft. Und
Sie waren Jahrgang S22, ja, Frau Greichen? Das klingt nämlich jetzt gerade so, als ob Sie von uns...
Interessant.
Von unserem also jetzt ernsthaft, ich finde, wir haben uns jetzt gerade wieder angeguckt. Das ist ja verrückt, oder? Hm. Also, ja. Uns wird immer noch erzählt, dass wir alle Führungskräfte sind.
Also ich muss dazu sagen, bei uns hat's bis auf wenige bei fast allen auch geklappt.
Echt? Aber ja. Der Drive gewesen damals zu sagen, wenn ich zur Fachhochschule gehe, weil es gab ja damals auch den mittleren Dienst, wenn ich zur Fachhochschule gehe, dann gehe ich dorthin, weil ich einmal Führungskraft in der Polizei werden möchte? Oder war das gar nicht so, weil also die Ambition hatte ich nicht, als ich an der Fachhochschule angefangen habe.
Nee, ne, es wird ja trotzdem gesagt,
weißt du, was ich meine? Ich wollte zu Kripo und nicht...
Ich meine, der gehobene Dienst ist ja trotzdem, dass wir irgendwie daraufhin ausgebildet werden, potenzielle Führungskräfte Kräfte dann zu werden. Aber dadurch, dass wir die Laufbahn für die Kripo ja haben, ist das gar nicht mal so eine Ambition, dass jeder direkt sagt, der da jetzt hinkommt. Oder generell das Studium. Ja.
Auf gar keinen Fall möchte ich Führungskraft werden.
Das sagen alle.
Hat sich auch nicht geändert.
Nein, also es war auch überhaupt gar nicht mein Anliegen, weil ich nach dem Abi natürlich überlegt habe, was machst du denn? Also ich hatte jetzt nicht, wie viele, die schon mit 5 sagen, ich werde Tierarzt oder ich werde Feuerwehrmann und werden es dann auch. Ich hatte da keine Ideen. Ich weiß, mein Vater war im Polizeibereich ganz, ganz früh tätig und der hat immer Geschichten erzählt hier aus dem alten Berlin im wahrsten Sinne des Wortes, weil der war im Umland von Berlin bei der Polizei und das hat mich sehr angesprochen. Meine Schwester, die älter ist als ich, die hatte nach ihrem Abi kurz erwogen, auch sich damals noch zur weiblichen Kripo, da gab es also diesen Studiengang da noch gar nicht, zu bewerben, hat das dann aber irgendwie verworfen und ist Lehrerin geworden. Und dann war es nun an mir und ich wusste nicht, dachte ja, Lehrerin, ja, vielleicht. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, wenn ich das heute sehe. Und ich habe dann in der Morgenpost war eine Anzeige, riesengroß, eine abgebildete Kripo-Marke, Kriminalpolizei und dann ganz groß darunter Kripo studieren, Fragezeichen. Und das hat mich angesprochen und daraufhin habe ich das gelesen und dachte, ja, das klingt gut. Aber da war wirklich meine Intention nicht, ja, ich gehe da hin und werde jetzt Führungskraft. Das war einfach so der Zweig Kripo, Ermittlungsarbeit mit Leuten zusammenreden. Und das hat mich, wie gesagt, angesprochen, habe mich beworben, war auch nur die einzige Bewerbung, die ich gemacht habe, bin auch genommen worden. Also ganz anders als vielleicht heute so, das, wobei bei der Polizei nimmt man ja auch gerne Leute.
Das ist die schönste Formulierung, Markus, die ich... Markus kämpft gerade mit sich.
Aber das ist ich finde gut die Aussage.
Das ist die schönste Formulierung, die ich für den Personalmangel je gehört habe. Bei der Polizei nimmt man auch gerne... Jeden war das?
Nee, jeden habe ich nicht gesehen.
Nimmt man auch, wie war Ihre Formulierung?
Ich weiß gar nicht mehr. Wiedergeben. Schön. Aber ja, man nimmt gerne und wir brauchen
man
ja auch immer
gerne
noch
an.
Gerne.
Ja, genau, man nimmt
so,
gerne
das kommt ja, an. Ja, das kommt ja dazu. Es ist ja nichts Neues, dass wir Personalmangel haben. Ja.
Nein.
Ja. Auf gar keinen Fall.
So, danke, dass Sie da waren, Frau Greiche. Wir reden mal auf Mikrofon weiter. Nein, aber Sie haben ja auch gerade schon mal angedeutet, dass als Sie dann da zum, ich nenne M3 hieß das damals, ne? Mhm. Dass das für Sie, dass Sie da ordentlich zu kämpfen hatten, weil das sehr festgefahrene Struktur waren. Und also erstmal finde ich es übrigens sau cool, dass Sie damals schon beim MEK waren. Das finde ich, das ist ein ziemlicher... Also das ist ziemlich cool. Ich wollte gerade sagen Boss-Move, aber das wäre, glaube ich, richtig cringe, weil das sagt man gar nicht mehr. Und ich finde es auch schon selber peinlich, dass ich gerade sowas wie cringe sage.
Ja.
Also, aber ich finde, es ist ein ziemlich cooler cooler Move beim MEK damals zu gewesen zu sein, weil auch das kann ich mir vorstellen, war für Sie wahrscheinlich oder auch vor allen Dingen für die männlichen Kräfte dort auch nochmal eine andere Herausforderung, als das heute so ist. Weil heute habe ich das Gefühl, ist das gar nicht mehr so. Also zumindest von den Leuten vom MEK, die wir kennen, Markus, die sind alle sehr offen und sehr toll und sehr weltoffen vor allen Dingen, finde ich.
Ja, deswegen, weil ich erinnere mich an diese Folge, die wir mit den beiden vom MEK gemacht haben.
Ich muss mal gucken, ihre Tarnnamen dürfen.
Die Tarnnamen, ich weiß nur noch, wie die Folge hieß und deswegen hatte ich gerade schon überlegt. Aber das ist, ja, es ist natürlich alles so irgendwann, dass die Frauenquote halt in den Bereichen irgendwann zugenommen hat. Ich finde diesen diesen Widerwillen so von wegen, oh, will ich irgendwie an der Waffe ausgebildet werden? Eigentlich will ich das gar nicht und will es hier weitermachen, aber es ist ja irgendwie obsolet dann auch, das trotzdem umzusetzen, wenn man dann ja irgendwie weiter den Dienst vollziehen möchte.
Eigentlich. Ja, aber viel spannender finde ich, dann kommen Sie da ins LK1. Ich meine, ich bin da jetzt selbst seit einem Jahr und das ist, wir sind sehr durchmischt, da sind viele Frauen und viele Männer. Weil viele Frauen sitzen da, also viele Kräfte generell, sowohl Männer als auch Frauen, habe ich das Gefühl, die wurden im LK1 als PolizistInnen geboren und gehen dort auch irgendwann wieder. Also das ist, jetzt haben wir letztens einen Kollegen verabschiedet, da gab es dann im Wochenreport auch ein richtig gutes Ding, so einen ganz langen Artikel und da gibt's, waren Fotos von dem, wo wir sagten, krass, das sind so richtig alte Fotos und der hat sein Leben lang das gemacht. Und das finde ich dann immer sehr beeindruckend, dass, wenn man sich so vorstellt, für einen selbst ist das ja alles sehr neu und irgendwann, also jetzt, ich bin ja wirklich fast ich bin über ein Jahr jetzt da und ja, ganz lange schon, Markus, du, was habe ich schon alles erlebt? Ja. Und, nein, aber man fühlt sich da sehr heimisch und es ist für einen so selbstverständlich, da morgens hinzugehen, man kennt die Leute unten an der Hauswache, man grüßt sich, man kennt die meisten Gesichter aus dem Haus und so, wenn ein neues Gesicht da ist, oh, wer war das denn? Das fällt einem auf. Als ich da vor einem Jahr durch die Gegend geeiert bin, ist mir ja nicht aufgefallen, ne? Und das meine ich dann, also finde ich das schon sehr spannend, wenn man dann so den ganzen Wandel über 30 Jahre, waren Sie nur im LKA1 dann zum Schluss? Also haben Sie dann, seitdem Sie dann bei M3 angekommen sind, waren Sie die ganze Zeit über im LKA1?
Also ich hatte in meinem dienstlichen Leben nur 2 Dienststellen.
Krass.
Das war MEK, 5 Jahre, eigentlich 3 Dienststellen, weil als ich beim MEK war, bin ich dann auch noch rekrutiert worden für die Verhandlungsgruppe.
Ah, okay.
So, und das lief also parallel. Dann bin ich nach 5 Jahren MEK bin ich zu M3 gegangen, habe das aber mit der Verhandlungsgruppe weitergemacht, sehr zum Ärger von allen Kollegen, das wollten die überhaupt nicht, also eine andere Geschichte. Und habe dann bis zu meinem dienstlichen Ende 2017 Verhandlungsgruppe und dann LKA1 gemacht. Was anderes habe ich so nicht gesehen.
Das ist so krass, weil dann kriegt man ja nochmal ganz, also noch viel mehr mit, als man jetzt schon in so einem pisseligen Jahr, was ja wirklich pisselig dagegen ist, Also das stelle ich mir sehr spannend vor. Sie haben dann gesagt, Sie sind dann da angekommen und sind da erstmal, haben da für Konfliktpotenzial oder haben Konfliktpotenzial mitgebracht. Da würde ich gerne nochmal drauf zurückgehen, weil sowas interessiert mich immer am meisten. Ich finde es immer gut, wenn Frauen so ein bisschen den Laden aufmischen. Für die Formulierung habe ich auch schon mal Ärger gekriegt in den Kommentaren, weil der Laden, die Polizei aufmischen.
Naja, ein Laden ist es schon irgendwo.
Ach, danke, dass Sie
Man
das
Man bedient
sagen.
Sich. Also dazu muss ich nochmal zurück. Also als ich aus der Fachhochschule ausgestiegen bin sozusagen und meine ersten Schritte da gemacht habe, das war natürlich, ihr werdet alle Führungspersonal, macht euch keine Sorgen, bin ich auf ein sogenanntes RKB gekommen, Revierkriminalbüro, so hieß das. Das war am Kurt-Schumacher-Damm, wunderbar, weil ich wohnte in Schmargendorf und das ist in Reineckendorf. Schon mal die Strecke von einer Stunde morgens, sie hatte kein Auto zu der Zeit, also das war ganz schön furchtbar. So, und das war eine zusammengewürfelte Dienststelle sozusagen, daher Revierkriminalbüro, Schupo und Kripo. Die Kollegen von der Schupo, die waren alle total nett zu mir. Die fanden es auch ganz toll, dass da eine Frau gekommen ist. Die von der Kripo, das war so ein bisschen schwierig, weil Frau, ich war die, glaube ich, die erste da. Und dann auch noch von der Fachhochschule. Und man hat also erwartet, und das wurde auch deutlich gesagt, wenn du hier von der Fachhochschule kommst, dann weißt du das ja alles. Und damals war das noch üblich, Fachhochschule, nicht, dass man mal so ein halbes Jahr Theorie hat und dann in die Praxis kommt. Nein. Vereidigung, nächsten Tag gleich Revierkriminalbüro. Und ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich wusste nicht, was ist eine Anzeige? Ich wusste nicht, was ist ein Bericht? Ein Vermerk, wie schreibt man das? Was sind das für Vordrucke? Aber ich musste das ja wissen. Ich kam ja von der Fachhochschule. Und das war so schlimm, dass ich nach 2 Tagen zu Hause gesagt habe, ich gehe da nicht mehr hin, ich kündige. Was offensichtlich viele Leute schon mal so für sich erwogen haben.
Na, aber ich finde diesen, ich fand diesen Bruch, wie ja, Sie sagen, ja, man hat ihn auch mitgemacht. So, man hatte diese Vereidigung da irgendwie gehabt und am nächsten Tag, so, hier sind deine 40 Akten.
Genau, das ist wirklich so, ja.
So, und du denkst dir so, ja, okay, gut, wir hatten jetzt mal
5 Wochen Praktikum.
Ja, so jeweils dann so ein paar Wochen, wo wir mal reingeschnuppert haben, aber es war auch so, ja, und ich hatte noch einen Mitabsolventen bei mir mit auf der Dienststelle und wir saßen am nächsten Tag so in der Zeugenvernehmung irgendwo mit einer Schule und wir haben gesagt, so, ja, machen wir gestern noch irgendwie, ja, gerade mal hier dein...
gestern noch vormittags einen Sekt getrunken.
Die Papiere und alles bekommen und jetzt sitzt du hier und denkst dir so, es ist irgendwie so eine sehr komische Situation.
Skurril.
Auf einmal diese ganze Verantwortung, wo alles gesagt wird, ja, na, ihr habt es ja gelernt, jetzt
ja,
macht
genau.
So.
Genau. Hattest du das noch nie? Was? Wann soll ich das gehabt haben? Ich habe vor 12 Stunden noch einen Schädel gehabt. Wann soll ich? Du warst doch schon mal hier im Haus. Ja, und? Das finde ich, da kriegt man ganz schnell die Realitätsklatsche und können sie auch alle wirklich, nehmt es ernst, weil wir mussten uns das schon anhören von Leuten, die frisch draußen waren, dass die Praktika sind schön, aber haben nichts mit der Realität zu tun.
Aber es ist halt sehr Welpenschutz, den man, es ist halt wirklich so im Nachhinein auch diese jetzt.
Glaubt das alles, was die Leute euch sagen. Ja. Das ist wahr. Es ist wahr, dass wenn ihr Glück habt, meistens finde ich haben, das ist so ein Phänomen, dass wenn man mit Praktis durchsuchen geht, das sind immer reibungslose Durchsuchungen. Zack, sie sind einen Tag weg, dann hat man eine Durchsuchung. Man denkt sich, was zur Hölle passiert hier gerade schon wieder?
Ja, aber es ist so. Ich war jetzt auf den beiden Dienststellen, wo ich auch im Praktikum war und ich denke, beide ganz andere Welten, als ich es irgendwie im Praktikum erlebt habe, war es so die ganze Verantwortung, die mir jetzt irgendwie so bei einem selber liegt und nicht immer gesagt wird, ja, es ist ein Fehler, du weißt es ja nicht anders, man macht ein Praktikum. Nee, ist gar nicht mehr gegeben.
Ja, auch, dass man jetzt selbst Praktis hat.
Ja.
Also bei uns im Büro saß jetzt schon zweimal einmal eine KKA in und einmal ein KKA, so. Und ich habe dann nur gedacht, was, also klar bringe ich dir was bei, aber also ja.
Ja, ich habe auch gesagt, so, ich mach das so.
Ja, genau, das auch mal. Also wenn du mich fragst und dann frag ich schon von da aus jemand, komm mal her. Geh da hin, der, die ist viel länger da.
Ja.
Ich sage, ich mach das so. Mal gucken, also du musst deinen eigenen Stil finden, ist auch mal so eine geile Aussage.
Aber ich finde das schön, dass sie auch Ja, so diese Ansichten hatten, ja, die haben da Krawall mitgebracht, so sie haben andere Ansichten mitgebracht, die man auch irgendwie umsetzen muss. Ich bin ja auch kein Fan davon, das war hier schon immer so. So. Nein, das
also
muss man auch
mal. Also ich sag
mal,
bei manchen Sachen ist es ja nicht verkehrt zu sagen, das war schon immer so, aber wenn das so der Standard ist, dann ist es nicht gut. Also ich wollte nur sagen, so bin ich eingestiegen mit dem, du weißt das ja alles, musste ja können. Beim MEK war das anders. Ich war schon mit den Kollegen sehr vertraut. Wir haben uns blind verstanden, Männer und auch Frauen, obwohl der Frauenanteil da natürlich relativ gering war. Ich bin da auch erster SB geworden, aber man wollte eigentlich so richtig eine Frau als ersten SB nicht haben. Das ist jetzt eine andere Geschichte.
Das noch alles,
weil
das
war schon
zu
immer
modern,
noch so,
oder noch?
Naja, das war schon
nicht so viel, nicht so viel.
Kommissariatsleiter waren alles Männer. Es gab eine Kommissariatsleiterin, das war auch meine, die war auch sehr gut, hat aber auch da mit strengen Wesen so gekehrt. Ich musste dann jedenfalls wechseln und dann hat man mir gesagt, okay, dann sucht ihr was. Und der damalige Leiter da hatte mir dann mehrere Sachen, also so, zur Verfügung gestellt, könnte mal gucken. Einmal Vermisstenstelle, das hat mich gar nicht angesprochen. Ich weiß nicht, was das zweite war. Und das dritte war eben M31. Ich sag, was machen die denn? Ja, sagt er, ging dann nach dem grünen Esel. Früher gab es ja keine Computer und nix. Da musste man wirklich alles per Hand und da musste man auch eben gucken. Und da gab es den grünen Esel, das war ein Ordner, grün. Da waren alle Dienststellen, alle Verbindungen, alle Telefonnummern, alles aufgeschlüsselt. Und monatlich oder, weiß ich nicht, jährlich kann ich gar nicht mehr sagen, gab es eben so Sachen, die man ersetzen musste, wo dann also irgendwie eine Neuform kam. Neue Dienststelle, neue Telefonnummern. Aber dieses Ding war verlässlich. Man konnte eben reingucken, wer macht was, guckte unter M aufgeschlagen und M3 stand eben das, was ich vorher schon gesagt hatte, Misshandlung, Vernachlässigung. Dachte, na ganz toll. Ja, dann habe ich noch so ein bisschen überlegt, aber das war noch das, was mich am meisten angesprochen hat. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und habe dann eben zum Oktober 84 dahin gewechselt. Kam dann da ins Gebäude Keitstraße. Man kommt ja erstmal da rein und denkt, was ist das denn hier? Es ist ja ein sehr imposantes Gebäude. Ja. Wenn man diese Freitreppe da schon sieht und die Uhr, die da hängt und die Säulen und was weiß ich alles, man ist sehr beeindruckt. Ja. So ein bisschen wie Kriminalgericht, finde ich. Das ist ja auch so.
Stimmt, in Miniatur.
In Mini-Format. Ne? Ja. Bis ich mich da zurechtgefunden habe mit den 57 verschiedenen Treppenhäusern und den Verbindungen. Am Ende wusste ich alles. Ich kenne sogar den Dachboden und den Keller aus der Westentasche. Also ich kam da, wie gesagt, hin, kam in ein Kommissariat mit 13 Leuten, eine Kommissariatsleiterin, eine stellvertretende Kommissariatsleiterin, ansonsten nur bis auf drei, glaube ich, die da KKZAs waren, Frauen natürlich, alles Frauen jenseits der 50.
Boah. Also klasse.
Und das ist schon, das ist schon ein Kulturschock. Vor allen Dingen, ich komme von der Straße, muss ich sagen, immer mit dem Auto unterwegs, ständig irgendwo, Festnahme hier, Observation, was weiß ich. Dann die zweite Standbein, Verhandlungsgruppe, da ist es ja ähnlich, dass man mit allem Möglichen zu tun hat. Also ich war total agil und wurde ausgebremst. So, komm mal runter hier. Vor allen Dingen gleich der erste Hinweis, wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie mal Ihre alles per sich auch. Wenn sie mal ihre Kleidung etwas umstellen würden. Weil ich war es nun gewohnt, mit Hosen da rumzurennen, weil es war beim MEK eigentlich normal. War sowieso normal. Ja. Da natürlich nicht. Also Kleiderschrank umgestellt. Dann musste ich lernen, wenn man zum Gericht, das fand ich immer total lustig, wenn man zum Gericht muss, ist ja doch immer ein bisschen mit Aufregung verbunden. Man ist Zeuge und muss da eben seine Ermittlungen preisgeben, was weiß ich. Aber die Damen dort hatten dann einen Gerichtshut.
Oh Gott.
Jeder, der hin musste, nahm diesen Hut und setzte sich den auf. Also ich sehe heute eigentlich keinen mehr mit Hut im Gericht. Früher musste es anders gewesen sein, dass man da also nur als Dame mit Hut hinkam.
Wow.
Also ich möchte nicht sagen, wie ich schon.
Ich würde dich schon gerne mal mit dem Hut sehen.
Auf keinen Fall, Markus.
Der war dann auch irgendwann weg.
Ich hatte letztens im Winter, als ich zu Gericht musste, eine Mütze auf mit der Sendung mit der Maus, die eine Tasse Kaffee in der Hand hatte. Hab die noch schnell abgenommen. Ich wurde eher aufgerufen, als ich dachte.
Aber es ist wirklich
krass.
Ein sehr feines Bild, was man dann noch irgendwie vermittelt hat. Oder auch diesen ganzen, man versucht irgendwie alle gleichzustellen so und dann trotzdem ja noch dieses Erwartungsbild der
und auch der gesellschaftlichen Frau in diesem Deliktsbereich, also hatten sie dann alle knöchellange Röcke an oder was wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, knöchellang nicht, aber kniebedeckt auf jeden Fall. Das war so, das waren eben so diese Einheitsröcke, Faltenröcke, was weiß ich. Ich
wirklich,
fand das abartig.
Ja, ist es ja auch.
Also ich fand es insofern auch abartig, weil das so entgegen meiner ganzen, es war eben nicht meins. Aber gut, ich wollte ja da auch einen Moment bleiben. Wobei ich nach den ersten Wochen dann auch dachte, okay, ein Jahr gibst du dir und dann bist du hier wieder weg.
Ein bisschen länger dann gebraucht.
Das Jahr hat ein Jahr hat sich ausgeweitet, dieses eine Jahr. Das Jahr hat sich etwas ausgedehnt.
Ja. Was war denn so der Punkt, wo es sich dann irgendwie geändert hat, jetzt, dass aus einem Jahr
wurden? Das war so, natürlich viele Frauen auf dem Haufen, das habe ich später dann auch nochmal leider irgendwie feststellen müssen, haben so den Trend zum Intrigantentum so ein bisschen. Das war natürlich da auch so, dass so hinterm Rücken dann da rumgehechelt wurde. Mich hat das jetzt für meine Person überhaupt nicht interessiert, aber ich habe es dann eben so mitgekriegt. Und als sie dann so ein bisschen Vertrauen gefasst hatten, fanden sie es ja auch ganz cool, weil ich konnte mit Funkgeräten umgehen, konnte die einstellen. Ich wusste, wie man die lädt. Ich wusste auch, wie man Waffen auseinandernimmt. Das hatten wir ja nun tausendmal üben müssen, da wo ich herkam, von meinem Zuhause damals. ich wusste, wie man das reinigt. Ich habe denen auch geholfen. Also da war dann schon irgendwie so ein Vertrauensverhältnis da. Und sie haben dann auch, glaube ich, eingesehen, dass es praktischer ist. Wir hatten ja so einen Tagesdienst. Das heißt, wurde eingeteilt, ein Dienstplan. Wer eben den Tagesdienst hatte, der musste bei ankommenden Sofortmaßnahmen rausfahren. Sie haben dann schon eingesehen, dass es manchmal, wenn man in irgendwelchen Dreckhöhlen da rumwarten musste, besser war mit einer Hose und geschlossenen Schuhen als mit Stöckelschuhen und mit dem Rock. Und das hat sich dann auch so ein bisschen gewandelt.
Das ist überraschend, aber eine überraschende Feststellung, wie ich persönlich finde.
Ja,
also, hätte man es mir nicht gesagt in meiner ersten Durchsuchung, würde ich heute noch mit meinen Louboutins da rumrennen.
Also ich sag mal, im Hochsommer, da war es ja auch später dann auch, natürlich sind wir in Kleidern und Röcken rumgelaufen, aber wenn ich wusste oder ahnte oder ich habe immer irgendwas zum Wechseln im Schrank gehabt, also natürlich fahre ich dann nicht mit dem Rock und Stöckelschuhen dann und warte da durch die Pfützen. Das ist untunlich. Aber da eben erst mal hinzukommen und dann auch mit dem Waffentragen, auch was ich da geredet habe. Aber sie haben es dann irgendwann auch gemacht. Und es war dann also auch, schon ein cooles Miteinander. Und nach dem Jahr, da hatte ich auch so ein bisschen Blut geleckt, weil ich dachte, ich habe es verstanden, was die da machen. In der Schule, also jetzt auf der Fachhochschule, da haben wir über diesen Deliktsbereich gar nichts gehört. Ich habe dann wirklich nachvollziehen können, warum, wieso, weshalb das wichtig ist, dass diese Dienststelle da besteht. Wobei auch im Hause M war natürlich diese Dienststelle nicht so der Brüller. Weil alle dann eben gesagt haben, die mit der Kinderkacke da, ist die mal, dass wir nun ständig in dem Dreck der gesamten Familien rumgekramt haben, dass wir auch eine hohe Erfolgsquote in der Aufklärung hatten, dass wir uns um die toten Kinder und die Angehörigen und weiß ich nicht was gekümmert haben. Das hat aber viel, viel später erst dann irgendwie tatsächlich dazu geführt, dass die gesagt haben, die sind gleichwertig und es ist gut, dass die da sind. Dazwischen kam natürlich, wir haben dann angefangen, so ein paar vielleicht 2 Jahre, nachdem ich da war, angefangen, weil wir gemerkt haben, die Kollegen sind total unsicher, wenn sie am Ort sind. Was mache ich denn jetzt? Haben wir angefangen, Vorträge zu halten, insbesondere bei den Schutzpolizisten auf den Dienststellen, weil die ja als Erste am Ort sind, dass sie gucken konnten, wie gehe ich vor, wen rufe ich an, Das fing auch an, richtig Früchte zu tragen. Wir haben dann auch bei der Feuerwehr Vorträge gehalten, fing auch an mit Krankenhäusern. Und dann war 1989 da und dann kam die Wende. Und das war ein Schlag ins Kontor.
So krass, wir sind immer noch vor der Wende, ne? Ja. Das ist so krass. Da waren wir noch nicht mal geboren, Markus. Also jetzt kommen wir langsam. Jetzt sind, jetzt sind wir in Planung. Die Wende, also da, ich war auf jeden Fall, ich war da. Jetzt bin ich da.
Ja.
Aber wirklich noch so weit weg von der Polizei.
Ich noch nicht. Auch wenn ich das gefragt wurde, wie die Wende war.
Stimmt, aber du wurdest gefragt, wie die Wende war.
Habe ich nie erlebt.
Weil du vom Urknall auch erzählt hast. Ja, es ist so, okay, und dann kam die Wende, jetzt bin ich gespannt.
Ja, dann kam die Wende und dann hieß es, was machen wir denn jetzt? Denn es war klar, dass natürlich die Polizei im Ostteil aufgelöst wird und dass die dann natürlich auch unserer Westpolizei zugeschlagen werden wird. Im Vorgriff hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, als Pionier in den Ostteil zu reisen. Und den Kollegen, die für Sexualdelikte und den ganzen anderen Schmunzis von M zuständig waren, mal auf die rechtlichen Wege zu bringen. Mhm. Das war auch sehr schön. Die haben auch Frauen ganz toll gefunden.
Das so, so, so schlimm, ist jetzt schon so nervig zwischendurch, ne? Ja. Also wirklich, es 2026 ist es schon super nervig zwischendurch, dass man sich fragt, Alter, was ist los? Aber wenn man dann wirklich noch in einer Zeit war, in der es noch beschissener war, also wirklich beschissen, oh Gott, das muss wohl anstrengend gewesen sein.
Aber es ist, ja, die Ostkollegen, die waren sicher, wie Sie ja schon sagen, sehr begeistert von Ihnen.
Naja, also insbesondere, ich war ja nun Führungspersonal, ich war damals erste SB'n bei meiner Dienststelle. Ja. Das Führungspersonal, das war so. Die waren wirklich so, naja, was wollen die uns denn hier erzählen? Das haben wir auch. So, ja, brauchst gar nichts. Haben wir auch gemacht. Oh, klar wurde auch über meinen Deliktsbereich da so ein bisschen berichtet, aber das war eigentlich nebensächlich, weil es ging einfach um Grundrechte, Strafgesetz, Strafprozessordnung, denen da einfach mal so ein bisschen auf den Weg zu helfen, obwohl sie es nicht so wirklich wollten. Jedenfalls die Führungskräfte. Ja, und dann war klar, die Polizeien werden zusammengelegt. Leider wird jemand von M3 in den sauren Apfel beißen müssen und wird in den Ostteil wechseln müssen, damit wir da auch ein Standbein haben. Mhm. Hurra! Wer war's wohl?
Frau Geichen, lösen Sie das Rätsel.
Es war natürlich ganz M3.
Ach so.
Die komplette Dienststelle, also Sexualdelikte, Vergewaltigung, die Exhibitionisten, alle, die da, die ganze Dienststelle ist an den Alexanderplatz gezogen. Otto-Braun-Straße, in dieses Gebäude, was heute wunderschön ist. Ich hatte es später dann, weil ich mit der Senatsverwaltung häufig zu tun hatte, öfter wieder gesehen. Es war wie Himmel und Hölle, als wir da ankamen, umziehenderweise. Das ist, also man macht sich keine Vorstellung. Die sind da raus und haben alles stehen und liegen lassen. Davon abgesehen, dass natürlich auch dort sehr viel Panelholz verwendet wurde, was mit Formaldehyd getränkt war. Und das hat das nächste Chaos heraufbeschworen. Also wir mussten da groß Reine machen. Am liebsten hätten wir uns geweigert, da zu bleiben, aber es war nur, sie haben gesagt, es wird nicht ihr Schade sein, bleiben Sie mal, das geht höchstens ein Jahr und dann kommen sie auch wieder zurück in die Kaltstraße.
Da darf man immer nicht sich drauf verlassen.
Wilde Versprechung, 6 Jahre hat es gedauert.
Ja. Doch so schnell.
Ja, doch so schnell. die Kolleginnen bei mir in meinem Kommen, ach so, naja, muss ich dazu sagen, dadurch, dass jetzt natürlich so viele aufeinander kamen, die Polizei wurde aufgeteilt, eben Ost, jeder hat irgendwie, jedes Kommissariat hat die Hälfte Ostkollegen dazu bekommen. Dadurch ergab sich, weil wir auch sagten, naja, auch im Osten wird es Kindesmisshandlung gegeben haben. Auch da werden Kinder vernachlässigt worden sein. Also würde es vielleicht Sinn machen, wenn sich die Stadt jetzt verdoppelt, dass man ein zweites Kommissariat aufmacht. Das war mein Schade nicht, weil ich wurde Kommissariatsleiterin des einen Kommissariats.
Krass.
Juhu. Das war aber auch der einzige Vorteil, ehrlich gesagt. ja, und nachdem wir da alles auf Vordermann gebracht hatten, stellte sich dann eben raus, dass sehr viele Kolleginnen, weil es, die Möbel sind ja drin geblieben, wir konnten ja unsere Möbel mitnehmen, die mussten da bleiben in der Kaltstraße, so durch Auflehnen auf diese Panelteile da, dass die dann hier Ausschlag gekriegt haben. Eine Kollegin, die Kontaktlinsen trug, wenn man sich ins Gesicht, die hatte dauernd tränende Augen und das war eben auf das Formaldehyd, was da überall vorhanden war, zurückzuführen. Was dann endlich dazu führte, dass wir, ich meinem Inspektionsleiter damals die Pistole auf die Brust gesetzt habe und gesagt habe, hier in den Räumen nicht mehr. Dann sind wir umgezogen in andere Räume, hin und her, also Blasülz, ist ja auch egal. Nach 6 Jahren, da waren wir dann aber schon so eingesessen, 2 Kommissariate, die Stadt aufgeteilt, nicht mehr so wie vorher mit der Mauer, sondern so ein bisschen schräg. Jeder hatte Ost- und Westbezirke in seiner Zuständigkeit. Und nach 6 Jahren sind wir dann wieder zurückgezogen in die Kaltstraße. Sehr zur Freude aller, weil die natürlich jetzt wieder zusammenrücken mussten. Und wir kamen nun auch noch mit, weiß ich nicht, 13 Leute waren wir damals oder 12. Wir brauchten mindestens 6 Zimmer und die mussten sich erstmal dann so finden lassen. Ja, und das ging dann eigentlich ganz gut bis 2000 in dem Dreh. Und da gab es wirklich in beiden Kommissariaten sehr, sehr viele Todesfälle von Kindern. Also nicht jetzt von den eigenen, sondern von fremden Kindern. Was uns wirklich schier an die Grenze unserer Aufnahmefähigkeit gebracht hat. Das war im Rhythmus von 3-4 Wochen immer was Neues. Und das kann man dann irgendwie gar nicht mehr so richtig fassen. Wir sind alle auf dem Zahnfleisch gelaufen und wir konnten auch nicht mehr wirklich so richtig arbeiten, aber wir haben es natürlich gemacht. Was dann letztlich dazu führte, dass wir gesagt haben, also irgendwie kann das so nicht weitergehen. Wir müssen irgendwas machen. Zumal wir festgestellt haben, ich werde gleich ein Beispiel dazu sagen, festgestellt haben, dass sehr viele Leute irgendwie was wissen, aber keinen haben, wo sie sich hinwenden können und überhaupt nicht wissen, an wen sie sich wenden. Und die Angst natürlich, auch bei den in Ostbezirken, die Angst, sich überhaupt an Polizei zu wenden, das hatten wir vorher schon festgestellt. Wenn wir geschrieben haben, wir sitzen Otto-Braun-Straße, da komme ich nicht hin. Weil die natürlich wussten, dass oben im 6. Stock die Stasi gesessen hatte und die Angst hatten, dass die Polizei, die jetzt da sitzt, genauso ist. Also das war auch immer noch so, man will ja keinen denunzieren und Angst und was weiß ich. 2002 wurde dann beschlossen, und jetzt kommen wir zu dem Dezernat eigentlich. Wir waren ja vorher M3. Inzwischen war es dann LKA. LKA 13 waren wir ja am Anfang eigentlich noch. Und es wurde dann beschlossen, das hatte aber interne Gründe, weil ein Brandkommissariat weggebrochen war. Da fehlte ein Kommissariat. Und dass die gesagt haben, ja okay, warum nehmen wir eigentlich nicht jetzt M31 sozusagen zu LKA 12. Und damit wurden wir LKA 125 damals. Das war die Geburtsstunde. Krass. 2002, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, dann waren wir auch nur noch ein Kommissariat, was ich als sehr positiv empfunden habe, weil es doch, ich sag mal, in der Auffassung, wann fahre ich raus, wann zeige ich mich, wann mache ich was, schon teilweise so ein bisschen unterschiedliche Auffassungen zwischen den damals noch 2 vorhandenen Kommissariaten bestanden hatte. Also ich hatte dann eine etwas engere Ansicht, musste mich dann schon immer mit meiner Kommissariatsleiterin im anderen Kommissariat sehr intensiv darüber austauschen, ob ich jetzt rausfahre oder nicht und ob ich das für wichtig halte und was auch immer. Also ich fand es gut, dass jetzt nur noch ein Kommissariat da war. LKA 125. Und da nun haben wir dann überlegt, jetzt müssen wir, jetzt klotzen wir ran. Wir hatten inzwischen natürlich auch wieder unsere Vortragstätigkeit aufgenommen. Auch bei Sozialbehörden, die zwar immer noch sehr zurückhaltend waren, was Polizei anging. Die Zusammenarbeit mit dem Kindernotdienst auch intensiver wurde. Ganz am Anfang, als ich zu dieser Dienststelle kam, hat der Kindernotdienst keinen von der Polizei ins Gebäude gelassen. Wir konnten Kinder abliefern, aber wir durften nicht mehr rein und wir durften auch mit den Kindern nicht mehr reden. Das ist im Laufe dieser ganzen Zeit so aufgeweicht, dass wir eigentlich Freunde waren. Die uns also, wirklich angerufen haben auch, was am Ende dann auch dazu führte, dass wir so, Telefonnummern ausgetauscht haben, wenn wir jetzt draußen am Ort irgendwas haben, dass wir dann eben jemanden, der vom Kindernotdienst Bereitschaft hatte, angerufen haben, gesagt haben, wir haben hier unsere Sachen gemacht, aber hier ist ein Kind, es muss jetzt untergebracht werden. Und die dann auch gekommen sind. Also das war eine sehr, sehr coole Angelegenheit. Dann kam 2002, dieses Jahr, wo eben alle Sekunde gefühlt ein Kind zu Tode kam. Und wir dann ein Kind hatten, sind mir alle irgendwo im Gedächtnis geblieben. Die 1000, die ich da bestimmt erlebt habe. Ein Kind hatten, wo wir angerufen wurden von einem Nachbarn, der sagte, ja, also da müsste mal die Polizei kommen. Hier in der Nachbarwohnung ist immer so Remi-Demi, die schlagen sich, die saufen und außerdem höre ich immer ein Kind weinen, aber ich sehe das nicht. Ja, wir haben erstmal einen Funkwagen hingeschickt, weil die am schnellsten am Ort sind. Wenn wir von der Kaltstraße nach Spandau gefahren sind, dauerte das ja erstmal ewig. Also Funkwagen hin, der Funkwagen ist hingefahren, hat sich erst mit dem Nachbarn auseinandergesetzt und der sagte, ja, das ist da nebenan, also geklingelt, die machen auf, nein, ist alles gut, sie schon mit dem blauen Auge. Hier war auch nichts. Also sie sind wieder weg, wieder angerufen. Ich sage, wenn der Nachbar sagt, er hört ein Kind weinen, Leute, versucht da in die Wohnung zu kommen. So, also die sind dann nochmal rein und dann haben sie tatsächlich ein Kind gefunden. 8 Monate alt, in einem Gitterbett, festgebracht mit den Händchen und den Ärmchen an den Gittern hinter einer Schrankwand, sodass man also gar nicht sehen konnte, wenn man reinkam, dass hinter der Schrankwand dieses Gitterbett mit dem Kind war. Das Kind hatte Narben, frische Verletzungen, hat geweint, ohne Tränen zu vergießen und so einen sehr eisigen Ausdruck im Gesicht. Also es wurde rausgenommen, Krankenhaus, die beiden wurden festgenommen. Die Frau, er war unter Alkohol, die Frau, die hat dann auch noch, also wir sind immer sehr ausufernde Vernehmungen auch gewesen. Man muss ja da wirklich vom Hundertsten ins Tausendste kommen, um überhaupt einen Zugang zu kriegen. Und irgendwann hat die gesagt, ja, also sie wollte zwar immer ein Kind, aber das ist nur ein Mädchen geworden, sie wollte einen Sohn. Was für eine Begründung. Und irgendwie, als sie anfing zu krabbeln, da hat die ihr die Luft zum Atmen genommen. Deswegen hat sie da festgemacht. Kaum gefüttert, dehydriertes Kind, war ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. So, wir haben dann natürlich im Nachgang mit dem Nachbarn nochmal gesprochen. Und der sagt, ja, also er fand es schon ein bisschen ätzend, war auch ein älterer. Er wollte eigentlich immer jemanden anrufen, wusste aber nicht wo. Und dann hat er sich endlich ein Herz gefasst und hat in seinem Telefonbuch unter J wie Jugendamt, da hat er aber auch nichts gefunden, wurde dauernd da irgendwie so rumvermittelt. Dann war er aber endlich bei Landesamt für, hat dann eine Nummer gehabt. Da haben sie ihn dann auch wieder in der Warteschleife hängen lassen. Also er hat schon sehr viel Aufwand betrieben, um das zu, jeder Dritte hätte schon gesagt, na hier, könnt mich mal. So, und er hat dann aber weitergemacht. Und am Ende war es dann so, er ist tatsächlich bei dem zuständigen Jugendamt gelandet. Da ging der AB ran und es wurde gesagt, leider rufen Sie außerhalb der Bürodienstzeiten an, bitte melden Sie sich doch morgen ab, weiß ich nicht, 9 oder so. Und da hat er dann gesagt, nee, also das ist gut, aufgelegt. Und weil das nicht aufhörte, hat er die Polizei gerufen. So, was sagt uns das, haben wir gesagt. Irgendwie ist da ein Fehler im ganzen Gewerbe so. Und kamen dann auf die Idee, wir müssten die Bevölkerung ein bisschen aufrütteln. Wir müssten eine Telefonnummer haben, wo jeder anrufen kann, rund um die Uhr. Und auch jemanden dann dran haben, der weiß, wovon er redet. Und es wäre ganz gut, wenn es bei uns bei der Dienststelle angesiedelt wäre. Mein damaliger Dezernatsleiter und ich haben uns überlegt, man müsste Plakate machen. Und die müsste man eben überall an allen möglichen Stellen aufhängen, wo Leute rumsitzen und warten, wo sie nichts zu tun haben, wo sie rumstehen, Bushaltestellen, S-Bahn. So, die Plakate haben wir dann in Eigenregie mehr oder weniger entwickelt. Bilder, das ist ein Bild zum Thema Misshandlung und Tötung von Kindern. Da waren wir auf dem Friedhof in Lichterfelde, Marienfelde. Da ist so ein abgeteilter Bereich für gestorbene Kinder, jetzt nicht nur durch die Hand der Eltern, sondern eben auch so. Und da stand ein steinerner Engel, der so über diese Kinder wachte. Die hatte die Hände so. Und da haben wir gesagt, genau das ist es. Ach ja, wir kannten diesen Engel, weil wir vorher da irgendwie ein Jahr vorher ein Kind beerdigen mussten, was tot in die Babyklappe gelegt worden war. Daher kannten wir diesen Engel. Also Bilder gemacht. Dann das zweite Bild war ein echtes Tatortfoto für die Vernachlässigung von Kindern, also aufwachsen im Dreck, nicht versorgt werden. Das war ein Tatortfoto aus einer vernachlässigten Wohnung, wo drei kleine Kinder in diesem ganzen Müll da rumhocken. Und das dritte war dann die Tötung von Kindern. Das war ein Holzkreuz auf dem Friedhof. Die Texte, ja, mussten wir auch dran arbeiten. Ich weiß noch, ich habe überlegt, im Vorgriff auf diesen Podcast hier, wie kam das eigentlich dazu? Weil wir haben überlegt, was schreiben wir denn da bloß rauf? Das muss ja so eingängig sein, dass die Leute auch angesprochen sind. Also jetzt reicht nicht hier Misshandlung, so muss ja auch ein bisschen Text dabei sein und muss ja ansprechen. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren, nachdem wir einen halben Tag überlegt hatten, was kommt denn da noch für ein Text? Also wir haben geschrieben, täglich werden Kinder misshandelt und wussten nun nicht weiter. Und dann war ich mit dem Auto am Rathaus Schöneberg an der Ampel und da fiel mir der Satz ein, bitte zögern Sie nicht, denn Ihr Anruf kann das Leben eines Kindes retten. Und das wurde dann auch übernommen. Das haben wir auf alle drei Plakate draufgemacht. Die Plakate wurden dann großzügig von der Behörde gedruckt und wurden dann eben sowohl bei Vorträgen, die ich immer wieder gehalten habe, letztlich auch tatsächlich bei Jugendämtern, in Wartebereichen von der Polizei, überall aufgehängt, wo man sie haben und auch nicht haben wollte. Und das hat dazu geführt, und eine Telefonnummer natürlich, wir waren die erste Hotline bei der Polizei, dass wir gesagt haben, hier können Sie anrufen, hier erreichen Sie immer jemanden, tagsüber, das war mein zweites Telefon. Wenn ich rausgegangen bin, hat eben anderer das übernommen oder abends oder nachts, wenn wir eben nicht erreichbar waren, dann eben weitergeleitet aufs Handy. Oder es wurde auch die Ansage gemacht, wenn es sehr dringend ist, 110, ansonsten melden wir uns sofort zurück und haben das auch eingehalten. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Nicht, dass da fünf auf den AB quatschen und wir sagen, naja, jetzt ist sowieso erledigt. Mhm. Ich habe jeden angerufen. Der Zustrom war enorm. Wir hatten, ich glaube, eine Verdreifachung der Anzeigen in der ganzen Zeit dann danach, in dem Jahr danach, in den zwei Jahren danach. Wir hatten inzwischen eine Rufbereitschaft für die Dienststelle, dass man also auch außerhalb der Dienstzeiten erreichbar war, auch über Nacht. Und das hat natürlich eine ganze Menge bewirkt.
Aber ich glaube, so leise habt ihr uns noch nicht erlebt.
Ich wundere mich schon, dass gar nichts kommt.
Nee, wir sind selten, dass es so vorkommt, dass wir so leise sind.
Naja, also ich sag mal, ich hatte natürlich das grandiose Glück. Viele haben gesagt, naja, wie kann man denn so lange auf einer Dienststelle sein? Ich hatte das grandiose Glück, dass von Anfang an bis zu meinem Weggang alles mitzuerleben. Mhm. Und viele Sachen, die dann, ich sag mal so ab 2014, 15, wo dann immer so Neuerungen kamen, auch in der Polizei, dann haben sie auch wieder überlegt, ja, man müsste vielleicht in den Bezirken, erstens diese Abschaffung von den Cops, wo ich dann so dachte, Mann, Leute, ey, das hatten wir vor 40 Jahren hier auch schon. Also 40 jetzt ein bisschen viel. Aber jetzt wollt ihr hier das Rad neu erfinden. Nicht zu glauben. Und wir haben vielleicht zwei Kollegen gehabt. Die eine, die zu mir gekommen ist, die dann eben auch gesagt hat, du, also ich habe das jetzt hier 5 Jahre, 6 Jahre gemacht. Ich kann das nicht mehr. Mhm. Und dann haben wir aber auch dafür gesorgt, dass sie irgendwo hingekommen ist, wo sie hin wollte. Ist natürlich auch nicht so einfach. Wird auch jetzt nicht einfach sein, dass man so Wunschdienststellen irgendwie mal aus dem Hut zaubert. Ja. Aber wir haben dann eben alles in die Wege geleitet, dass wir da jemanden finden, der vielleicht wechseln wollte, sodass diejenigen dann auch uns weiterhin wohl verbunden waren. Mhm. Also nicht jetzt im Knatsch gegangen sind und dann eben auch eine neue Heimat gefunden haben, wo sie sich wohlfühlen.
Ja.
Das ist auch ganz wichtig. Denn nichts ist so schlimm, eine Dienststelle zu haben, wo man sich nicht wohlfühlt und wo man morgens schon hinfährt und denkt, oh Gott, jetzt muss ich da wieder hin. Oder was kommt jetzt wieder? So Angst. Sehr viele, ich habe es bemerkt, so Kollegen, die älter wurden, die dann auch Angst hatten. Angst, weil wenn sie rausfahren müssen, sie nicht wissen, was sie da tun sollen. Mhm. Schwieriges Problem, weil es, da ging es um einen Kollegen, der natürlich dann auch sich nur sehr schwer getan hat, sich mit mir darüber zu unterhalten, dass er Angst hat.
Es ist so spannend, was Sie erzählen. Es ist so krass, wie... Also dass das natürlich nochmal was ganz Neues dann war und auch, dass sie diese, also ich kenne das ja jetzt aus meinem Jahr, Rufbereitschaften, Hinweise, jetzt gibt's ja auch noch die Internetanzeigen dazu, mhm. ne? Das, was sie mit Tagesdienst haben, ist bei uns der B-Dienst, der Bereitschaftsdienst, ja. Ist immer zwei Leute aus dem Kommissariat halt eben an dem Tag sich keine Vernehmungen planen, sondern einfach für Ad-Hoc-Lagen genau. Dann zur Verfügung stehen. Und es ist so krass, was sie sagen, weil sie erzählen dann auch, es kam eine Welle und es war gar nicht mehr zu bewerkstelligen eigentlich. Und das ist eben auch, wir haben so Phasen, die laufen ganz ruhig und dann denkt man sich, oh, durchatmen. Ja. Und dann gibt es aber auch Phasen, das hatten wir jetzt auch zuletzt, wo jeden Tag ein neuer Bereitschaftsfall reinkam und wir das gar nicht mehr koordinieren konnten, wo dann alles Mögliche verschoben werden musste, Fremdkräfte teilweise auch rangezogen werden mussten, weil wir es überhaupt nicht personell stemmen können dann in diesem Moment. Oder auch der B-Dienst vom aktuellen Tag sich um aber einen Fall vom Tag davor kümmern musste und der andere B-Dienst vom nächsten Tag schon geplant wird für nächste Woche. Also das ist so absurd manchmal und man sitzt da auch nur. Und das ist das, was ich dann vorhin meinte, aus Spaß in unserem Vorgespräch, dass man sagt, das machen wir, wenn wir in Einsätzen sind und dann sagt man sowas wie, das machen wir, wenn wir zu Hause sind. Es gibt Wochen, da ist man mehr in der Kaltstraße, in meinem Fall jetzt, oder auf der Dienststelle als zu Hause. Oder man ist dann auch, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, Markus, gerade im Schichtdienst, das kannst du natürlich tausendmal besser beschreiben als ich mit meinen 5 Wochen K1 da in der KKA-Zeit. Ja, ist ja einfach so, du hast es ja jetzt als Rotation schon gemacht. Wenn man dann zu Hause ist nach so einem Tag, der manchmal 12 Stunden, 13 Stunden gehen kann, dass man da auch einfach nur sitzt und sagt, ich möchte mit keinem mehr reden. Ich möchte, macht es nicht an, dann macht man was im Fernsehen an, dann läuft der True Crime, was ja gerade nur ist. Macht die Scheiße aus. Haben wir einen Disney-Film und dann sieht man, wie man da sitzt, 101 Dalmatiner guckt mit einer Tiefkühlpizza. Man schafft sich mehr zum Sport, dann findet man auch eigentlich schon Cruella de Vil zu böse für diese Welt. Also das ist so, man denkt sich, die ist so schlimm, die will Hundebabys haben. Und, also, weißt du, was ich meine?
Ja,
das ist so ein
es
Overload
gibt halt
manchmal.
Wirklich diese Phasen, wo du wirklich dann sagst, ja, du stellst wirklich die Dienstzeit irgendwie dann an erste Stelle.
Es geht ja nicht anders.
Es geht nicht anders. Ich finde es immer, es ist auch gefährlich, da nicht so oft irgendwo reinzurutschen.
Total.
Weil man sich eben auf gewissen Dienststellen, ich will jetzt gar keine hervorheben, weil jede Dienststelle wird irgendwo seine eigene Kapazitätsgrenzen irgendwo haben. Aber dass du wirklich denkst von wegen, irgendwie bin ich so 60 Stunden hier. Also.
Naja, und gerade wenn es sowas geht, das werden Sie natürlich am allerbesten beurteilen können, dass wenn es um Menschen geht, also und vor allen Dingen gerade um Kinder, und das ist ja auch immer das, was wir schon so oft gesagt haben, Markus, dieser Hass auf die Polizei, die Polizei, alle blöd und da sind nur bestimmte Leute, die Bullen werden und sowas. Das ist, finde ich, immer so ein gutes Argument, was man dagegen bringen kann, weil die Polizei ist nicht nur auf der Straße und kontrolliert Falschparker oder schreibt sich auf, wenn man zu schnell gefahren ist und ist nicht nur auf Demonstrationen unterwegs, sondern wir machen eben genau auch sowas. Mhm. Wir rennen in versiffte Buden rein, holen da Kinder raus oder wir müssen, was wir auch schon mal hatten, das war wahrscheinlich mit der Folge mit Emmy hier zu Kinderpornografie oder auch mit Andrea Friese zu Vermisstenmeldungen und Toten. Wir müssen uns ganz viele schlimme Dinge angucken oder auch bei K1, was wir mit unseren Kollegen von K1 hatten. Möchtest du in eine Wohnung gehen, wo jemand seit 3 Wochen ungefunden tot liegt und schon die normalen zersetzenden Prozesse oder bei Menschen, die sich aufhängen und sowas? Das ist so absurd manchmal. Und manchmal sitze ich da auch und denke so, wie gesagt, sie haben das ewig lang gemacht. Wir sind jetzt ein Jahr draußen und wir sitzen da manchmal schon und ich denke mir schon, mein Gott, also was soll denn noch kommen? Und es wird noch so viel kommen. Das ist ja ganz
klar. Aber uniformierte Kräfte, gerade in Demonstrationslagen, werden halt immer so als die Polizei primär weil sie auch eben offen erkennbar sind, halt wahrgenommen, ja, als wenn wir irgendwo, ja, wer sieht uns denn, wenn wir da mit 5 Leuten in irgendeine Wohnung reingehen? Wer nimmt uns dann, wenn er nicht vielleicht irgendwie unsere Ausrüstung um uns rum sieht, in einem Zivilwagen irgendwo wahr?
Aber auch das, ne, und auch das möchte ich nochmal sagen, weil wir jetzt gerade so tun, als würden wir die krasse Arbeit machen, also beziehungsweise nicht so tun, aber das könnte so rüberkommen. Ich möchte nicht 12 Stunden, also wenn wir uns auch mal an die Corona-Zeit oder die Nahost-Demos gerade denken, ich habe höchsten Respekt vor unseren KollegInnen, die draußen in ihren KSA, also in ihren Kampfanzügen, in ihren Schutzanzügen, da stehen bei Wind und Wetter, bei jeder Temperatur und immer wieder sich beleidigen lassen, angegriffen werden und fotografiert, ins Netz gestellt werden, ungefragt. Das möchte ich hier nicht, dass das unter den Tisch fällt. Und diese Menschen machen so eine harte Arbeit auch, also unsere KollegInnen auf der Straße. Aber das ist immer, die Leute wissen immer am besten, was wir machen und vergessen immer aber auch, dass hinter allem auch Menschen stehen. Also auch wir sind Menschen und egal in welchem Bereich wir arbeiten haben, auch irgendwo sind wir auch, ist unsere Belastungsgrenze erreicht, so, ne? Was du gerade schon sagtest.
Apropos, da möchte ich mal wieder, da möchte ich mal wieder hinkommen. Ja. Sie sagten, ihre ganze, die Anzeigenaufnahme, und das hat sich alles verdreifacht oder je nach, wie die Zahlen sind, und sie standen denn da auch, ich meine, das hat ja den Sinn und Zweck erfüllt, total, diese Kampagne, die es machen sollte. Und das war ja sicher auch nochmal ein Sprung, ich meine, aus der Idee, da überhaupt erstmal irgendwie was zu machen. Ich finde schon krass, dass man ja immer noch so diesen Zwiespalt hatte, naja, kann ich überhaupt, traue ich mich überhaupt irgendwo anzurufen? Mhm. Also was denn auf einmal alles aufploppt, so in der, was überhaupt so in der Stadt los ist. Ich finde sowieso schon, ja, man geht so über so einen Generationswechsel, dann hat man noch Ost und West auch nochmal einen sehr starken sozialen.
So krass, ja.
Ja, wie, ich meine, ja gut, Kindererziehung sowieso irgendwie in den 80ern bis irgendwo so 2000er.
Was sie alles mitgemacht haben.
Ja, deswegen ist
es
auch so.
Ja, das ist so krass eigentlich.
So körperliche Gewalt zu Hause, so Erziehungsmaßnahmen. Ja, so früher, wenn man noch so die alten Filme kennt, da gab es halt noch so diesen Lehrstock in der Schule und weiß ich was, egal wie es dann zu Hause war. Es hat sich ja alles so viel geändert. Also es nimmt ja drastisch zu, wenn sich da überhaupt jemand meldet. Und sind sie da überhaupt noch rausgekommen?
Ja.
Ich sag mal, wenn da denn jeder auch Rufbereitschaft hatte und dieses Ganze drumherum, man ist doch dann auch die ganze Zeit on fire, da wirklich, dass irgendwas kommt, oder?
Also am Anfang war es natürlich so, dass wir mit unserem damaligen Leiter LKA, der musste das ja auch genehmigen. Wir haben das fertig gemacht, wir haben die Plakate da zu ihm hingetragen, wir haben gesagt, hier, wie werden das? Und der hat sich das angeguckt und hat gesagt, finde ich gut. Dann kam natürlich die Frage, meinen Sie denn, Sie schaffen das? Wie jetzt, was jetzt? Naja, wenn Sie da so ein Telefon haben und wenn dann Anzeigen kommen, schaffen Sie das? Wir können es nur probieren. Hat er gesagt, na gut, machen Sie. Und er war auch derjenige, der sich ja im Prinzip die ganze Zeit dafür eingesetzt hat, dass wir mehr Leute bekommen haben, dass von überall irgendwo Leute immer mal abgestellt wurden, dass die uns unterstützt haben. Das war ja am Anfang noch gar nicht so schlimm, das war also erst so ein Jahr danach, da war wirklich Spitze sozusagen. Weil natürlich alles, Hinweise, Anrufe, wieder ein Hinweis, das habe ich nur alles abgefedert, wenn bei mir das Telefon geklingelt hat. Ich habe es dann aufgeschrieben, aber die Bearbeitung hatten die Kollegen am Hals. Und da mussten wir natürlich dann auch sagen, ja, also 2 Leute machen hier immer den Wehdienst sozusagen. Dann hatten wir ja auch noch den Einlieferungsdienst den hatten wir da schon nicht mehr, den hatten wir vorher. Auch diesen Einlieferungsdienst am Wochenende mussten wir ja auch noch irgendwie bestücken, war dann weg. Dann wurde uns die Rufbereitschaft genehmigt, nachdem das also da so aufgeploppt ist. Und dann lief das alles. Das geht aber auch alles nur, wenn die Vorgesetzten mitspielen. Also selbst wenn ich jetzt eine ganz tolle Idee habe und sage, boah, das ist genau der Burner, der jetzt hier ran muss. Ich muss das meinem direkten Vorgesetzten sagen. Der muss zum Dezernatsleiter gehen oder dann eben zum Abteilungsleiter. Und der hat dann eben auch noch den Leiter LKA. Und die müssen alle überzeugt werden. Wenn da einer nicht mitspielt, dann ist das Ding vorbei. Da hat man zwar eine tolle Idee, aber das war's dann. So, ich hatte das Glück, die haben alle mitgespielt, weil sonst wäre das auch nicht so ein, will man davon Erfolg reden? Ja, es war schon ein Erfolg, weil wir sehr viele Kinder gefunden haben, die sonst eben vielleicht nicht gefunden worden wären und die Todeszahlen damit noch weiter hochgegangen wären, die wir ohnehin schon hatten.
Das ist gerade auch so ein Punkt, wo ich mir sage, was wäre, hätte eine Person da nicht mitgespielt,
ja,
was alles gar nicht entdeckt worden wäre oder wo sich vielleicht niemand gemeldet hätte.
Das ist
richtig.
Und sie haben auch immer wieder dann auch die von, naja, wenn ich so mal im Bekanntenkreis, wissen wir, wir hatten bei uns Hausfest und da haben dann auch Leute gefragt, naja, ich weiß ja, was sie gemacht haben und so, erzählen sie doch mal, nehmen Sie das denn mit? Ja, klar, nimmt man das irgendwo mit. Das kann man auch nicht irgendwie. Ja, und warum haben Sie das eigentlich gemacht? Ja, weil es damals so war, dass nur einer, nämlich der Karleiter, überhaupt vor die Presse treten durfte in Absprache mit Dezernatsleiter und allen anderen. Und so hat sich das auch eingeprägt, dass ich da das Gesicht dieser Kampagne war. Unfreiwillig, aber letztlich war es gut, weil die Leute haben mich erkannt und haben gesagt, Mann, Sie sind doch die. Alles gut, wenn es der Sache dient. Mhm. Also das war schon eine sehr aufreibende, sehr aufregende Zeit. Die ganzen halbtoten, ganztoten, schwer misshandelten Kinder, ja, die legen sich schon irgendwo auf die Seele. Also es ist jetzt nicht so, da haben sie auch mal gefragt dann, klar, auch in den Vorträgen, sehen Sie das eigentlich, nehmen Sie das mit nach Hause? Nee, nehme ich nicht mit nach Hause. In ganz, ganz, ganz seltenen Fällen habe ich das mal mit nach Hause genommen. Und das ist dann schon schwierig, weil ich hatte zu der Zeit eben auch relativ kleine Kinder, die sich immer total dafür interessiert haben, was Mama da macht, wenn sie abends weg muss. Jetzt erzählen Sie mal so einem 8-jährigen Kind, dass wieder jemand sein Baby totgeschüttelt hat. Aber sie wollte es dann immer wissen. Jetzt sag mir. So, dann habe ich die Puppe genommen, habe ihr das gezeigt. Natürlich nicht so, wie die das dann da machen. Aber sie, das arme Kind, geht der jetzt ins Gefängnis? Sag ja, so Gott will. Kann's ja nicht einschätzen. Man weiß immer nicht, wie der Anwalt reagiert, was da vor Gericht abläuft. Also das waren immer so die Punkte, wo ich dann gesagt habe, ja, also bis hierhin. Ein Beispiel möchte ich doch noch sagen, weil ich habe mir sehr viele Kinder mit dem Vornamen auch gemerkt, die bei uns dann zu Tode gekommen sind. Weil wir auch eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, immer einen Stand beim Tag der offenen Tür in Ruhleben hatten und hatten dann die Idee, das eine Jahr mal über die Zeit, soweit ich zurückdenken konnte, nämlich 84, bis zu dem Datum, alle toten Kinder mit dem Vornamen und dem Alter aufzuschreiben und das auf eine große Rolle zu machen. Und das haben wir hingehängt und die Rolle dann über den Weg gelegt. Da haben dann schon viele gesagt, naja, also muss man das machen? Ja, ja, das muss man.
Ja,
man muss das machen.
Ja.
Das ist auch nicht zu beschönigen. Da muss man dranbleiben und muss den Leuten auch sagen, auch wenn ich auf der Straße irgendwen treffe oder ich sehe, da geschieht einem Kind Unrecht, dann muss ich über meinen Schatten springen und sagen, natürlich nicht gleich anmachen, da muss man schon ein bisschen vorsichtig rangehen, aber sagen, irgendwas läuft hier gerade nicht. Mhm. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wenn die sich dann dumm anstellen, ja, dann muss ich verfolgen, gucken, wo gehen sie hin und gegebenenfalls die Polizei nachziehen. Sagte die Namen, merke ich mir, ein Kind haben wir uns alle gemerkt, weil das war auch, glaube ich, so mit der schlimmste Fall, den wir erlebt haben. Das war Yannick. Jeder, der das hört, wird wissen, wen ich meine, das war ein kleiner Junge, 2,5 Jahre. Das ist sowieso so ein sehr kritisches Alter. Da hatten wir sehr viele mit 2,5 Jahren. Yannick ist von seinem Stiefvater unter Duldung seiner Mutter totgeschlagen worden, massiv totgeschlagen worden. Man hat ihn liegen gelassen und hat keinen Arzt geholt. Erst als es zu spät war, wollte dann erzählen, dass er, so wie er da lag, vom Besuch seines leiblichen Vaters zurückgekommen sei. Das war aber dann schon sehr bald in den Ermittlungen ausgeschlossen. Ja, und dieser Stiefvater, der hat sich so richtig an diesem Jungen abgearbeitet. Es war eine Familie, eine Frau, 27, mit 3 Kindern von 3 Vätern, wie wir es auch sehr häufig hatten, die nun auch ihre Fälle davon schwimmen sah und so dachte, einen Mann krieg ich nie wieder ab. Alle 3 Kinder waren in einer gleichen Kindertagesstätte und da war ein männlicher Erzieher, 19 Jahre alt, der da zum Praktikum war. Und der war sehr freundlich zu den beiden größeren Kindern, die so 8 und 9 waren. Also 5, 6 Jahre älter als der Kleine. Und über diese Kinder hat er sich dann da bei der Frau ins Herz geschlichen. Und sie hat ihn dann auch sehr bald in ihre Wohnung aufgenommen. Und mit den beiden Großen konnte er schon so ein bisschen rumbalgen. Nur der Kleine, der war mit 2,5, hängt ein Kind eben am Schürzenzipfel der Mutter und will auf den Arm und will Liebkosungen haben. Damit kam er nicht zurecht. Und hat dann also auch die Geschwister dazu aufgefordert, dass sie Jannik schon mal ein Ding verpassen können. Perfide. Die durften ihn dann also mal boxen. Die durften ihn auch mal stoßen. Ja, und dann wurde Jannik krank, hatte irgendwie, ja, ich würde mal sagen, fast eine Lungenentzündung. Da hat er natürlich die anderen Geschwister gestört mit seinem Husten. Dann musste er draußen auf dem Flur schlafen, nur auf einer Matratze. Und das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte war, dass dieser Mann alle Phasen, so wie Jannik zusammengeschlagen war, fotografiert hat. Weil er sich später angucken wollte, was er für Erziehungsmethoden hatte. Ja, und dann, wie gesagt, dann kam der Tag, als Jannik da draußen auf dem Flur lag und sich nicht mehr regte. Und dann hatten sie doch ein bisschen Angst. Dann haben sie Feuerwehr gerufen, haben der die Geschichte erzählt, dass er also vom Vater nach Hause gekommen sei. Feuerwehr hat, weil nun ein kleines Kind, die waren ja gut geschult von uns, Polizei uns angerufen, von uns ist ein Team rausgefahren, die beiden Herrschaften da wurden gleich festgenommen, die beiden anderen Kinder untergebracht. Und noch im Weggehen wollte dieser junge Meister einen nicht entwickelten Film zu Hause wegwerfen. Das wurde aber von uns gesehen, weil wir ja schlau sind. Und den haben wir mitgenommen. Während der Vernehmung dieser beiden Leute, die Frau war dem hörig, anders kann ich es nicht sagen, die hat alles gemacht, was der wollte. Die hat auch weggehört, wenn er den Jungen geschlagen hat. Währenddessen wurden also die Bilder entwickelt. Das zog sich bis zum nächsten Vormittag. Und in solchen Sachen, das werden Sie wissen, es ist ja so, dass dann jeder irgendwie mitarbeitet, jeder macht irgendwas. Ich hatte gerade nichts zu tun. Mir hat man gesagt, die Bilder sind angekommen, kannst du mal die Bilder holen. Ja, dann bin ich los und habe die Bilder geholt und im Runtergehen fing ich schon mal an, die durchzublättern. Stand dann vorm Saal 200, das ist der Saal, wo eigentlich alles stattfindet in der Kaltstraße, und wartete da auf jemanden, weil wir die Bilder einscannen mussten für die Akte. Und während ich die Bilder angeguckt habe, musste ich so weinen, ich konnte es nicht mehr zurückhalten. Das ist mir noch nie passiert. Ich stand also da mit den Bildern und guckte da drauf. Mein Kollege kam und sagte, was ist denn mit dir los? Ich habe ihm nur die Bilder gegeben. Es ging ihm ähnlich, wir haben die dann eingescannt, haben uns beide nicht mehr eingekriegt. Die Bilder genommen, bin ins Kommissariat gegangen, habe die nur auf den Tisch gelegt. Und alle, die an diesem Fall gearbeitet haben, kamen natürlich irgendwie rein. Sind die Bilder da? Und alle haben geguckt und alle haben geheult. Also, ja, dann der Junge ist gestorben im Krankenhaus an den schweren Verletzungen. Ein Bild, und das habe ich wirklich immer noch heute vor mir, das war am Abend, bevor der Junge gestorben ist, da hat der Typ ihm vorher gegen den Kopf geschlagen mit der Faust und er musste zur Toilette, der Kleine. Und dann saß der wie so kleine Kinder auf der Toilette sitzen, so die Hände so unter und baumeln ein Bein und guckt in die Kamera mit diesem völlig deformierten blauen Kopf. Dieses Bild werde ich auch nicht mehr los. Das werde ich wahrscheinlich mit ins Grab nehmen, ehrlich gesagt. Ganz furchtbar. Diese ganze Geschichte, die sind also dann, wie gesagt, festgenommen, sind auch vorgeführt, sind auch wegen Mordes verurteilt worden. Hinterher war es immer so, wenn irgendeiner, der nicht um diese ganze Geschichte wusste, so sagte, ey, was war denn das für ein Fall? War das Jannik? Und wenn dieser Name fiel, flogen immer nur so die Blicke über den Tisch. Jeder hat gewusst, jeder hat sich angeguckt. Also es war schon ein sehr, sehr ergreifender Fall. Von vielen, muss ich sagen.
Ja, da kann man eigentlich, das fehlen einem die Worte, was da passiert, ja. So Sachen, mit denen man sich auseinandersetzt, wenn man halt immer mal hinter die Kulissen guckt und gerade gegenüber Menschen, die ja eben Schutzbefohlene sind und die sich irgendwie nicht ja großartig wehren können oder Sachen erleiden und ertragen müssen.
Genau.
Umso wichtiger ist die Arbeit der Menschen, die das machen in der Behörde.
Aha. Ja, es ist,
und die muss auch an allen Stellen ernst genommen werden in der Behörde. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig.
Ja, wir hatten das ja vorhin, das vergisst man manchmal, wenn man nur sagt, oh ja, die Bullen, die blöde Polizei und weiß ich was alles, was halt dann auch dahinter steckt, was man denn eben nicht immer im Dienst lassen kann. Das sind halt auch immer Dienststellen, wo man ja auch raus kann, wenn sowas halt irgendwo nicht mehr geht, das muss man halt auch, ja, können. Da irgendwie auch mit zu arbeiten.
Ja, und man muss das wollen und das soll, also das ist vielleicht auch nochmal ganz gut für Menschen, die neu, also die jetzt vor der Wahl stehen, was für Wünsche gebe ich ab, das zu wollen, also zu sagen, ich finde es spannend und ich will das unbedingt machen, ist nochmal was anderes, als das zu machen tatsächlich. Mhm. Also weil das haben wir ja auch häufig im Studium beobachtet, Markus, und da haben wir auch privat schon sehr viel drüber gesprochen. Dass man von so sehr jungen Menschen immer schon hört, ich will unbedingt ins LKA 13. Gerade 13 ist ja so, finde ich, also man sagt immer, da wollen wenig hin. Ich habe die Erfahrung gemacht, viele wollen ins LKA 13. Die machen die Sexualdelikte zum Nachteil von Minderjährigen, nur mal für alle, die es nicht wissen.
Ja.
Und ich habe dann immer, da haben wir auch viel drüber schon gesprochen, immer schon gedacht so, boah, du bist so ganz schön jung noch, um diese Delikte zu bearbeiten. Und da auch nicht nur, weil das jetzt spannend klingt und weil man dann vielleicht das Gefühl hat, ich mache was ganz Besonderes. Also es ist eine sehr, Sie haben es gerade sehr eindrucksvoll beschrieben. Und ich mache das jetzt auch seit einem Jahr. Das ist eine tolle und wichtige Arbeit. Aber das finde ich auch gerade für junge KollegInnen, das sollte man sich gut überlegen. Und vielleicht, also auch da, also es braucht sehr viel Personal in diesen Bereichen und es braucht sehr viel, also es ist gut, wenn Leute da sitzen, die das schon sehr lange auch machen, finde ich, weil die eben ganz viel Erfahrung mitbringen und auch, wie in Ihrem Fall natürlich, auch den Wandel der Gesellschaft und auch der Behörde, das ist ja ganz wichtig, weil jetzt ist auch alles digitalisiert. Mhm. Es kommen nochmal neue Formen der Gewalt und des Missbrauchs dazu auf allen Ebenen, also auch an Erwachsenen, wie wir jetzt in einem aktuellen Fall, der durch die Medien geht, ja auch zum Thema Deepfakes mitbekommen. Es braucht einfach Leute, die sich im Klaren darüber sind, was dort passiert, mit was sie konfrontiert werden können. Was nicht heißt, weil das haben wir auch vielleicht gerade an unserer Reaktion gemerkt, Markus, was nicht heißt, oder was Sie ja auch gerade selbst berichtet haben aus Ihrem ganzen Kommissariat, es gibt immer Fälle, die einen bewegen und ich finde das auch ganz normal, dass das Themen sind, die einen mitnehmen und die einen auch emotional, auch in akuten Situationen vielleicht mal mehr beschäftigen als der Fall davor oder was auch immer. Ja, das heißt nicht gleich, dass das keine Schwäche, das darf man nicht mit Schwäche gleichsetzen, dass man nicht geeignet ist für den Bereich. Das ist völliger Quatsch, so, ne?
Aber es kann immer der Moment, das hatten wir ja auch in manchen Folgen, es kann immer der eine Moment, der eine Fall, das muss ja nicht ein besonderer Fall sein oder vielleicht auch ein persönlicher Fall, wo Erinnerungen hochkommen, der einen dann
mitnimmt. Aber es muss eben Leuten bewusst sein, wenn sie sagen, ich möchte ins LKA 13, ich möchte ins LKA 12, ich möchte ins LKA 11, ja, auch da, also in die Mordkommission. Mhm. Man muss darauf gefasst sein, dass das eben nicht cool ist, was dort ist und dass es nicht nur spannend ist, sondern dass man mit sehr schlimmen Schicksalen dort zu tun hat und dass das nichts ist, was etwas ist, womit man auch vielleicht draußen hausieren geht und sagt, ich schmücke mich damit, eines dieser Delikte zu bearbeiten. Mhm. Finde ich nochmal ganz wichtig. Also für junge AnwärterInnen, nutzt Gelegenheiten, um Praktika in diesen Bereichen zu machen. Sprecht mit KollegInnen, allen Alters, allen Dienstgraden, die da vielleicht gerade sind. Aber denkt nicht, ihr könnt das, weil ihr mal in der Kita mal im Praktikum in der Kita gemacht habt oder so. Oder weil ihr cool seid oder mit jungen Leuten irgendwie gut könnt. So, das ist vielleicht auch immer nochmal, ohne dass ich das herablassen kann, meine.
Das hab ich ja jetzt auch gerade wieder, also diesen kompletten Bereich da einzustellen. Was ist nochmal anders als Jugendsachbearbeitung, jetzt eben sexuelle Ausbeutung wieder
von
Minderjährigen
wieder
zu machen. Das ist auch nochmal wieder eine Sache, wo du auch erstmal denkst, da auch erstmal wieder drüber nachzudenken, was andere Menschen mit Menschen machen.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig jetzt, wenn man sich irgendwie entschließen möchte. Klar, es ist ganz wichtig. Wir haben früher immer gesagt, also wer so 3 bis 4 Jahre da ist, der hat den Durchblick.
Hm.
Nicht den kompletten, ja, aber er weiß, wo es lang geht. Mhm. Wenn man ganz frisch ist, glaube ich, schätzt man viele Situationen auch vielleicht nicht so ein, wie sie sind. Und man ist von allem dann, oh Gott, was da passiert? Wenn man dann mal so wirklich so rüberguckt und sagt, naja, also nee, klingt vielleicht ein bisschen anders, muss nicht sein.
Ja.
Dass man sich darüber Gedanken macht und dass man eben auch weiß, vieles hängt von der Tagesform eines Einzelnen ab. Also, dass man sagt, oh, heute gefällt mir nicht, jetzt gehe ich wieder weg. Das kann auch sein, dass man eben heute mal nicht so gut drauf ist. Mhm. Und am nächsten Tag ist es ganz anders. Und was man sich auch immer vor Augen halten muss, das ist ja nicht nur das, was man da sieht. Das ist das verletzte Kind, das ist Blut, das sind Verletzungen, das sind Schrammen, Brüche. Wenn das Kind noch lebt, auch die Äußerungen, die das Kind macht, schreit, ja, weint, weiß ich nicht was. Dazu kommt aber auch noch eben die Angehörigen zu sehen, die man dann danach hat, die auf der Seite des Täters stehen, weil sie es gar nicht glauben können, dass jemand sowas macht. Nein, der nicht. Das, was so ein Event, was da passiert, ein Kind wird halb totgeschlagen, was dann so mit dem ganzen Umkreis dieser Familie auch macht. Wenn man jemanden dazu als Zeugen vernimmt, der dann eben sagt, naja, also eigentlich möchte ich dazu, ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann hat man aber schon Beweise, die man vorlegen kann, dass es doch so gewesen ist. Da macht man auch manchmal ganze Familien dann für immer auch kaputt. Das darf man auch nicht vergessen. Und das eben, das ist ja nicht nur die Misshandlung, dieses Wühlen in dem ganzen anderen Dreck. Also ich will jetzt auch gar nicht, weil viele immer sagen so, naja, Vernachlässigung, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich sehe das fast noch ein bisschen anders. Weil wenn man Kinder eben von klein auf nicht ordentlich versorgt und links liegen lässt und sie nicht beachtet, nicht genug lieb hat, ihnen nicht so das entgegenbringt, was jede Mutter, jeder Vater eigentlich von Anbeginn so übergibt, nämlich hab dich lieb, du bist hier willkommen, ich finde das toll, was du machst, sondern genau andersrum, nämlich lieblos ist, gemein ist, auszählt vor anderen, nicht genug zu essen gibt und ihn das Kind dann auch noch im Dreck leben lässt, auf einer Pappe schlafen lässt oder irgendwo in der Ecke. Und ich habe da Wohnungen schon gehabt, wo man wirklich durchgegangen ist, wo so Trampelpfade in den Müllbergen waren. Dieser Gestank, der da herrscht. Und dann krabbeln da kleine Kinder rum und stecken alles in den Mund, was sie kriegen können. Einschließlich Zigarettenkippen, die da auf dem Boden liegen oder hantieren mit dem Messer rum. Man darf immer nicht vergessen, was man auf Dauer diesem Kind damit antut. Es ist ja nicht so, wenn man das jetzt da rausnimmt, nach 3 Jahren, was das da vielleicht zugebracht hat, dass dann alles wieder gut ist. Das muss man erstmal wieder alles aufarbeiten. Und was nimmt das Kind eigentlich für später mit? Kann es anderen Leuten noch vertrauen? Das ist ja dann auch so eine Sache. Sind die beziehungsfähig? Und wenn die jetzt keine Therapie machen später mal und sich da rausstellt, ja, am Anfang war es eben scheiße für das Kind.
Hm.
Und deswegen ist es jetzt so, dass ich keinem traue, der in meiner Umgebung ist. Dann wird es derjenige nie erfahren. Kann aggressiv sein, das sind ja alles, man weiß eben immer nicht, wie sich sowas dann äußert, was bei einem Kind dabei rauskommt. Und nur das links liegen lassen, verdrecken, nicht versorgen, wird eben so als bisschen Kavaliersdelikt. Naja, das ist schon nicht so schlimm. Was mich eben jetzt auch, das muss ich auch nochmal sagen, inzwischen so ein bisschen angeht, ist, dass man in der Presse darüber kaum mehr, ich meine, dieses Delikt kaum mehr was liest.
Mhm.
Und ich kann mich sehr wohl erinnern, weil ich musste die Pressemitteilung schreiben, dass ich nach dem Wochenende teilweise 5, 6 Pressemeldungen schreiben musste und natürlich in der Woche dann auch noch. Und das waren jetzt keine Pillepalle-Vorgänge. Das waren immer schon Sachen, wo Kinder dann auch rausgenommen, entfernt wurden in Kurzpflegestellen oder eben auch manchmal zu Verwandten, wenn es ging. Und da liest man jetzt inzwischen gar nichts mehr. Ist das weg?
Ja, ich kann da jetzt von meinem kleinen Jährchen
ja.
auch ein, zwei Anekdoten könnte ich erzählen, steht mir nicht zu, das zu machen. Wie gesagt, ist auch überhaupt nicht meine Aufgabe. Aber man fragt sich natürlich schon auch zwischendurch, auch wenn man von Vorfällen oder Vorgängen aus der Vergangenheit hört, die jetzt noch nicht so weit zurückliegen, aber die noch außerhalb unseres Bereiches in der Polizei waren, Markus, wenn man dann hört, auch was zum Beispiel darüber geschrieben worden ist oder in welchem Ausmaß darüber berichtet worden ist, wo man sich dann fragt, ernsthaft? Es wurde ein kleines Kästchen mit einem Sechszeiler meinetwegen, also jetzt mal übertrieben dargestellt, gefüllt für das, was meine Kollegen und Kolleginnen hier an Arbeit und an Herzblut und an Belastung reingesteckt haben. Das hat ja auch nichts mit Dank zu tun oder mit hier. Das heißt ja auch nicht, dass die Kolleginnen mit Namen bitte dort erwähnt werden wollen und sagen, nein, danke, dass gerade Sie das gemacht haben. Aber es ist eine Form der Wertschätzung und vor allen Dingen, wie Sie auch gerade sagten, der Berichterstattungen, dass es so etwas gibt. Ja. Das ist was Sie erzählt haben von Yannick, das kann nebenan bei uns passieren. Wir wohnen alle hier in Berlin in der Regel in Mehrfamilienhäusern. Ja. Das kann unter uns passieren, das kann neben uns passieren.
Ja.
Wir können auf der Straße vielleicht an einer Mutter vorbeigehen, wo das Kind Schramm im Gesicht hat und wir denken uns erstmal nicht, dass dieses Kind misshandelt worden ist, sondern dass es vielleicht im Kindergarten oder auch immer irgendwo gestürzt ist und sowas. Und das ist genauso auch mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern. Ey, guckt hin. Oft ist es auch, dass Kinder uns das schon mitteilen oder ihre Wege suchen, sich mitzuteilen. Und was sie auch sagt, natürlich bekommt man irgendwann ein Gefühl dafür, wenn man Vorgänge reinbekommt. Wir sprechen ja immer mehr, also bei uns ist das so, dass wir beim Frühstück darüber sprechen, was ist reingekommen heute. Und natürlich bekommt man auch relativ zügig, finde ich, ein Gefühl dafür, was braucht mehr Aufmerksamkeit, was muss vielleicht, also ne, wie man etwas bearbeitet. So ist vielleicht die korrekte Ausdrucksweise dafür.
Naja, auch die Frage, muss ich da jetzt sofort was machen oder kann ich es noch liegen lassen?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Muss es sofort bearbeitet werden oder kann ich das zu meinen restlichen Vorgängen packen und das bearbeite ich Schritt für Schritt ab? Aber trotzdem muss jeder Vorgang sich angeguckt werden. Das ist ganz wichtig. Und nicht nur, weil man die ersten drei Sätze liest und sich denkt, habe ich schon 10-mal gelesen und war immer so.
Ja.
Also dieses, was Sie schon anfangen, war immer so, ist auf allen Ebenen als Polizist, Polizistin eine richtig beschissene Aussage.
Ja.
Weil es gibt dann diesen einen Fall, der eben nicht immer so ist. Und ich möchte auch noch sagen, das haben Sie jetzt auch zwischendurch immer wieder dargestellt, gerade in solchen Bereichen ist es wichtig, ein funktionierendes Team zu haben, funktionierende Führungskräfte zu haben, weil das sind eh schon so schwere Straftaten, die man dort verfolgt. Dann ist es vielleicht wichtig, dass natürlich, wir sind alle nicht zu Hause in der Keitstraße oder hier bei euch am Teedamm und wir sind auch alle keine Familie, aber das ist schön zu wissen, also wir sind nicht Familie per Blut.
Dass man auch aufgefangen wird von allen.
Aber wir sind anderen, eine Arbeitsfamilie und das ist eben unser Arbeitszuhause und dass wenigstens dort dann alles funktioniert und dass die Führung, also die Karleitungen einem den Rücken frei halten, das ist das Entscheidende.
Ja, man darf eben, das möchte ich auch nochmal sagen, man darf nicht sich ausruhen. Also man darf nicht sagen, jetzt läuft's, kriegt die Anzeigen, alles läuft. Nein, man muss immer wieder, und das ärgert mich so ein bisschen im Nachgang, wir haben ja sehr viele, auch andere Institutionen durch diese Kampagne und das Telefon unter Druck gesetzt. War schon Druck. Die Angst hatten, wenn sie gehört haben, damals noch LK 125 hat angerufen, wer weiß, was da wieder ist. Jugendämter.
Ja.
Die aber am Ende auch vielfach eingesehen haben, es läuft so, wenn man miteinander umgeht. Gibst du mir, geb ich dir, ist immer noch.
Mhm.
Dass ich eben auch mal über meinen Schatten springe und sage, ja, okay, ich darf Ihnen da zwar jetzt nichts sagen, aber ich könnte zumindest mal anmerken irgendwie. Und das ist dann hin und her und hat auch letztlich dazu geführt, dass auch Jugendämter bei uns angerufen und Anzeige erstattet haben. Das war völlig vorher überhaupt gar nicht denkbar. Ja. Und dieser Druck, der ist natürlich weg. Und wenn ich jetzt schon als bearbeitender Polizist sage, jetzt läuft's, jetzt habe ich erstmal 2 Jahre Ruhe. Nein, ist nicht. Dranbleiben.
Das war ein schönes Schlusswort.
Mhm.
Liebe Leute,
auch dranbleiben.
An allem seid gut zueinander. Und
seid achtsam, vor allem auch für euer Umfeld, eure Mitbewohner im Haus. Es kann überall auch was sein und dann sich einfach auch mal trauen, zum Hörer zu greifen.
Und die 110 zu wählen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und damit verabschieden wir uns. Seid lieb zueinander, schätzt einander. Frau Greichen, vielen Dank, dass Sie heute da waren, für Ihre Arbeit, für Ihr Lebenswerk innerhalb der Polizei Berlin. Vielen Dank.
Gerne.
Und Markus?
Lisa, wir verabschieden uns.
Wir verabschieden uns.
Tschüss. Bis dahin, ciao.